Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich freue mich im Übrigen jedes Jahr auf die Bibelwoche, weil man dann mal auch andere Personen über seine Gemeinde hinaus, nicht, dass ich mich auch über die Gemeinde eigene freue, aber darüber hinaus noch Menschen treffe, die man dann in der Stadt irgendwann mal sieht und weiß, aha, man ist auch im christlichen Glauben verbunden. Das ist immer sehr schön. Herzlichen Dank auch für den Vortrag, der im Duett ging sozusagen. Man ist geneigt, wenn das so schön vorgetragen ist, dass man eigentlich gar keine Lust mehr hat, das noch zu zerreden, weil das einfach so ein schöner Text ist, der einen so anrührt. Und deswegen, aber Sie haben mich ja beauftragt, ich soll das tun, also muss ich dann eben doch auch ein bisschen mich in das Einzelne hineinbegeben. Ich will noch eine kleine Vorbemerkung machen, vielleicht zu meiner Person. Sie kennen mich als Politiker, aber ich hatte, bevor ich in die Politik gegangen bin, auch einen anständigen Beruf. Nein, Verteidigung ist... Nein, sehen Sie so, das war jetzt der freudsche Versprecher. Ich wollte einen bürgerlichen Beruf sagen. Natürlich, Politik ist auch anständig. Es kommt immer auf die Person an, wie sie das machen. Aber ich war als von Haus aus Techniker. Ich habe Informationstechnik studiert und hatte eigentlich immer einen Faible für auch das Naturwissenschaftliche und war immer daran interessiert, dass die Begegnung von Naturwissenschaft und Glaube kein Widerspruch sein darf. Und ich habe immer wieder gesucht nach diesen Themen, die mich da in irgendeiner Weise bestärken können, weil ich es einfach nicht ertragen kann, wenn da zwei Dinge nebeneinander gehen, die sich scheinbar widersprechen oder sich nicht vereinen lassen. Und deswegen habe ich auch heute gern diesem Vortrag Ja gesagt, weil das Thema Raum und Zeit, das fordert einen natürlich nahezu heraus, auch etwas zur Begegnung von Naturwissenschaft und Religion zu sagen. Und scheint Raum und Zeit eine Trivialität zu sein. Wir alle leben in einem Raum und wir haben Uhren, wir wissen, wie die Zeit geht. Aber es ist nicht so einfach. Es ist tatsächlich ganz, ganz schwierig und ist in der Wissenschaft eines der schwierigsten Komplexe, die sich über mathematische Formeln und Überlegungen hinziehen, die man selbst als einfacher Mensch gar nicht mehr nachvollziehen kann. So schwer sind diese Dinge. Ich will aber nicht nur auf den Teil eingehen, auf Begegnung von Religion und Glaube, sondern ich möchte in einem zweiten Teil auch darauf eingehen, dass gerade im Schöpfungsbericht die Schöpfung eine eigene Würde hat. Wir kennen immer nach Artikel 1 des Grundgesetzes, der Mensch hat eine Würde, oder die Würde des Menschen ist unantastbar, das kennen wir. Aber dass auch die Schöpfung eine eigenständige Würde hat, darüber möchte ich auch ein bisschen mit Ihnen reden. Und dann komme ich zu einem dritten Teil. Das ist sozusagen ein kurzer Abspann nur noch. Nicht, dass Sie dann denken, wenn die Zeit fast rum ist und ich sage, jetzt kommt der dritte Teil, das ist jetzt nochmal viel kommen. Das ist dann eigentlich der Abspann. Ich komme also zum ersten Teil, Genesis 1,1, also Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dazu möchte ich Ihnen noch zwei Feststellungen voransetzen, nämlich wenn unter Ihnen sich jemand befindet, der dem Kreationismus nahesteht oder mehr oder weniger den Schöpfungsbericht wörtlich interpretiert, dann wird er heute enttäuscht sein. Ich will das auch gar nicht werten, aber ich gehöre nicht zu denen, die das in dieser Form sehen und ich habe auch die moderne Form des Kreationismus nicht im Blick, die etwa so geht, man sagt es Intelligent Design, das vertreten auch einige, das ist grob verkürzt das Folgende: Das Leben ist viel zu komplex, als dass es durch die Zufälligkeit der Evolution entstanden sein könne, deshalb muss wohl eine übernatürliche Intelligenz immer mal wieder eingegriffen haben. Das ist sozusagen die andere Art davon. Ich sage das extra, weil ich schon einmal mit diesen Themen in Verbindung gekommen bin und ich hatte dann irgendwo diesen zweifelhaften Ruf, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, ein Kreationist zu sein, weiß ich nicht, was ich da falsch gesagt habe. Ich will deswegen heute ausdrücklich vorbeugen, dass dieser Missverständnis nicht etwa auftritt. Ich will zweitens noch eine Vorbemerkung machen. Wir müssen oder wir Christen sollten der Versuchung nicht erliegen, dass man ungeklärte wissenschaftliche Fragen allzu schnell einem Gott zuordnet. Es hat sich oft herausgestellt, dass diese Lücken durch die Wissenschaft dann wieder geschlossen worden sind und dann ist die Glaubwürdigkeit des Glaubens, die Würdigkeit zum Glauben eigentlich beschämt und ist dahin. Und deswegen sollte man der Versuchung nicht, sollte man widerstehen, dass man das nicht tut. Ich denke darüber hinaus auch, dass Gott sich nicht beweisen lässt durch Wissenschaft. Ein Gott entzieht sich aus meiner Sicht jeder Beweislogik. Denn wäre Gott im wahrsten Sinne zu beweisen, mathematisch wäre er berechenbar, das widerspricht dann all unseren Glaubenserfahrungen. Und das ist nicht möglich. Ich wechsle im Vortrag immer mal von der atheistischen oder naturwissenschaftlichen Sichtweise auf die christliche Sichtweise. Sie werden das vielleicht merken, dass sich das dann immer mehr annähert. Jedenfalls ist das der Plan. Ich weiß nicht, ob Sie es dann merken. Dann muss ich es nochmal dann betonen, wenn es soweit ist. Ich möchte zunächst auf meine Kindheit in der Schule etwas blicken. Glaube und Religion wurden in der Schule der DDR oft besonders gerade mit dem Schöpfungsbericht lächerlich gemacht. Das war demütigend und als Kind war man dem sehr schutzlos ausgeliefert. Ich habe auch einmal geweint, weil es einfach so schlimm war. Ich bin damit in der Schule auch tief verletzt worden. Und ich denke, wenn man Kinder in dieser Weise bedrängt, dann lag eine ganz perfide Strategie des DDR-Schulministeriums dahinter. Die Kirche musste so rückschrittlich und dumm wie möglich dargestellt werden, damit die eigene Ideologie dahinter besser zum Strahlen kommt. Ich denke, damit haben die DDR-Oberen eigentlich am Ende das Gegenteil erreicht, jedenfalls bei mir. Und ich habe gehört, dass das bei anderen auch so gegangen ist. Die Verunglimpfung ging etwa so: Es könne doch nicht irgendetwas aus nichts geschaffen sein. Es gäbe und gibt immer Materie, die sich an unterschiedlichen Stellen nur unterschiedlich entwickelt habe. Und in 7 Tagen die Welt erschaffen, welcher ernsthafte Mensch könne denn das überhaupt glauben? Die Evolution brauche Millionen von Jahren zur Entwicklung der Natur. Und es sollen Leuchten werden am Firmament. Jeder wisse doch, dass das keine Leuchten seien, sondern Fixsterne, die wie unsere Sonne schienen. Nur weil sie Milliarden von Lichtjahre entfernt sind, sind sie halt einfach nur etwas so klein. Und der Mann solle aus dem Lehmklumpen geformt worden sein und dem Leben eingehaucht würden. Und von der Rippe des Mannes sollte dann die Frau kommen. Da hat man zumindest beide Schöpfungsberichte durcheinander gewirbelt. Aber das kam dann auch. Und hier wäre doch die Unterdrückung der Frau Vater des Gedankens. Und dann kam der Standardsatz: Wer glaubt denn noch an all diesen Unsinn? Zum Glück hatten wir einen guten Jugendpfarrer in der Gemeinde. Er hatte uns die bildhafte Sprache der Bibel erschlossen und das war einfach schön. Er erklärte uns, dass gerade die größten Naturforscher wie Kepler, Newton und Leibniz von einer ganz tiefen Religiosität durchdrungen waren. Wenn sogar so große Physiker unserer Zeit wie Max Planck, Albert Einstein und Werner Heisenberg trotz der scheinbaren Dummheit der Bibel an Gott glaubten, dann kann die Bibel nicht so absurd sein. Und da ging es mir natürlich gleich viel besser und ich hatte gutes Rüstzeug gegen die Diffamierung in der Schule. Als Jugendlicher sind mir dann diese Fragen zu Raum und Zeit wieder begegnet, sowohl in der Schule als auch in der Rallye. Also wir haben Rallye gesagt zum Religionsunterricht. In der Schule hörte ich erstmalig im Physikunterricht vom sogenannten Raum-Zeit-Kontinuum. Das ist, wahrscheinlich weiß der eine von Ihnen, was darunter zu verstehen ist. Das Raum-Zeit-Kontinuum bedeutet, dass Ereignisse immer in Raum und Zeit stattfinden. Es gibt keine räumlichen und zeitlichen Lücken in unserem Erleben, in unseren Erfahrungen. Raum und Zeit bilden jeweils ein Kontinuum. Klingt trivial. Aber so trivial ist das am Ende gar nicht. Denn was ist damit gemeint? Wir in unserem Leben haben immer gewöhnlich einen dreidimensionalen Raum im Blick. Das ist die klassische Mathematik. Man sagt dazu euklidische Geometrie. Wer also in einem Möbelhaus zum Beispiel Möbel kauft, der fragt immer nach Länge mal Breite mal Höhe. Das sind die klassischen Dimensionen. Manchmal fragt man auch nach dem Alter, wenn man im Antiquitätenland ist. Aber das ist jetzt hier nicht gemeint. Hier geht es eigentlich um etwas anderes. Hier geht es darum, das mit Albert Einstein eine neue Dimension ins Denken und in die Mathematik eingezogen ist. Nämlich, jedes Ereignis erfordert neben den drei Raumdimensionen auch eine Zeit für seine Beschreibung. Auch das klingt erstmal trivial, aber Einstein zeigte, dass Zeit und Raum untrennbar miteinander verbunden sind. Wir dürfen also nicht mehr nur in drei Dimensionen für jedes Ereignis denken, sondern in vier Dimensionen. Drei für den Raum und eine für die Zeit. Und die Konsequenzen dieser Betrachtung, die sind, das wissen vielleicht einige noch aus der Schule, die sind so umwerfend, dass man sie am Ende überhaupt nicht mehr versteht. Also eigentlich das Einfache ist, Raum ohne Zeit, beziehungsweise Zeit ohne Raum, das gibt es nicht. Das leuchtet jedem ein. Aber Einstein berechnete und begründete außerdem mit seinen mathematischen Formeln, dass bei der Fortbewegung mit der maximal möglichen Geschwindigkeit, also Lichtgeschwindigkeit, in einem Medium keine Zeit mehr vergeht. Das ist natürlich merkwürdig, denn außerhalb betrachtet vergeht aber die Zeit noch. Wie kann das sein? Es sind also, und wir müssen uns von der Vorstellung einer absoluten Zeit im ganzen Kosmos verabschieden, die gleichmäßig verläuft. Das wird dann auch im Mikrokosmos noch Konsequenzen haben und im Makrokosmos. Keine Sorge, ich werde Sie jetzt nicht weiter mit der Wissenschaft so sehr bombardieren, aber das war nun gerade mal die Einleitung. Zumindest die ist wichtig, um das Folgende zu verstehen. In der Religion haben wir uns auch den Fragen nach Raum und Zeit gewidmet und wir haben gehört, dass die Fragen eigentlich so alt sind wie die Menschheit. Und kein anderer als der heilige Augustinus von Hippo hat sich im 4. Jahrhundert auch intensiv Gedanken über Raum und Zeit gemacht. Und er fragte in seinem Buch der Bekenntnisse, dort besonders in Band 11, wer also das Buch mal zur Hand nehmen kann, es ist unglaublich interessant, dort steht die so banale wie einleuchtende Frage, was tat Gott eigentlich, bevor er Himmel und Erde schuf? Also, was war überhaupt vor der Erschaffung der Welt? Was tat also Gott davor? Und wenn er es vor diesem etwas getan hat, was war noch davor? Gibt es überhaupt ein noch davor? Und was war denn davor eigentlich? Sie bemerken, dass diese Frage sich gar nicht so einfach mehr beantworten lässt und dass das eigentlich auch eine Frage für die naturwissenschaftlichen Grenzen ist. Denn hier werden plötzlich die Fragen fließend. Auch bei der Wissenschaft gibt es ja die Frage, was war eigentlich vor dem Urknall? Ich will jetzt nicht den Urknall Ihnen noch darlegen, das wissen Sie vielleicht ein bisschen, haben Sie mal gehört. Eine Urexplosion hat das Universum vor etwa 15 Milliarden Jahren aus einem Miniaturpunkt hinaus entwickelt zu einem Riesenuniversum. So ist jetzt sehr banal gesagt. Und hier merken Sie, wie plötzlich die religiöse Frage genau wie die naturwissenschaftliche Frage, die Zeitfrage stellt. Das gilt natürlich genauso für einen aufgespannten dreidimensionalen Raum. Bleiben wir mal in der Naturwissenschaft. Wenn man an die Grenzen des Universums kommt, denktheoretisch, man kommt natürlich dort nie hin, aber einfach denktheoretisch, was kommt denn danach wieder? Wieder ein unüberschaubares, unübersehbares Universum. Und an dieser Grenze kommt dann wieder eine unübersehbare, weite Ausdehnung. Ich provoziere das ein bisschen und Sie merken schon, es ist einfach unmöglich, einen echten Anfang und einen unendlichen Raum zu denken. Weil wir immer fragen, und was war davor? Und was kommt danach? Und was kommt dahinter? Und so wenig wir uns eigentlich einen Anfang der Zeit oder ein endgültiges Ende wirklich denken können, weil ewig die Fragen nach dem Davor und dem Danach gestellt werden können, so können wir uns ein Außerhalb des Raumes auch nicht vorstellen. Die meisten von Ihnen, vermute ich auch, habe das so gesehen, dass der Urknall, also ich komme jetzt wieder mal zum Urknall, eine Explosion des Universums und eine Ausbreitung in einem vorhandenen Raum hinein geschehen ist. Das ist aber nicht so. Der Raum entsteht mit dem Universum aufgrund der Konstellation seiner Teile zueinander. Es gibt also kein Außerhalb und den, in den hinein das Universum hätte expandieren können. Dieses Außerhalb ist eigentlich nichts. Nun machen Sie mit mir das Gedankenexperiment. Gelingt es Ihnen, einen Zustand zu denken, in dem nichts ist? Kein Raum, keine Zeit, nicht irgendetwas? Und hier merken Sie schon, der Mensch ist gefangen in seiner kurzen Raumzeitrealität seines irdischen Lebens. Der Mensch ist einfach nicht in der Lage, weitere Dimensionen außerhalb des dreidimensionalen Raumes und der Zeit sich vorstellen zu können, in der er sich bewegt. Und jetzt habe ich mal nachgesehen, was antwortet denn der heilige Augustinus auf seine eigene Frage, was tat Gott, bevor er Himmel und Erde erschuf? Ich zitiere unter Auslassung einiger Passagen aus dem Buch Bekenntnisse, Band 11. Ein wunderschöner Text aus dem 4. Jahrhundert. Ich zitiere: Wenn aber jemand in seinen Fantasien sich in die sogenannten Zeiten vor der Schöpfung verliert und sich wundert, wie du, der allmächtige Gott, vor der Erschaffung dieses so großen Werkes unzählige Jahrhunderte geruht hast, so möge er aufmerken und bedenken, wie unbegründet sein Verwundern ist. Denn wie war es möglich, dass unzählige Jahrhunderte vorübergehen konnten, wenn du, der Schöpfer und Urheber aller Jahrhunderte, sie nicht vorher geschaffen hattest? Oder wie hättest sie vorübergehen können, wenn sie nie gewesen sind? Gab es aber vor Himmel und Erde keine Zeit, wie kann man dann fragen, was du damals tatest? Denn wo noch keine Zeit war, gab es auch kein damals. Zitat Ende. Die Antwort vom heiligen Augustinus bedeutet übersetzt in unsere Sprache nichts anderes, als dass die Naturwissenschaften noch Jahrtausende gebraucht hat, um zu entdecken, was die Bibel mit ihren Anfängen der Schöpfung beschreibt. Genauso wie eben auch Stephen Hawking, einer der berühmtesten Physiker unseres Jahrhunderts, die Frage beantwortet, was war denn vor dem Urknall? Er sagte, wo keine Zeit ist, da gibt es auch keinen davor. Und die Frage erübrigt sich. Vergleichen Sie das mit dem, was der heilige Augustinus gesagt hat, denn wo noch keine Zeit war, gab es auch kein damals, sagte der heilige Augustinus. Als ich später aber noch zu DDR-Zeiten mal das Glück hatte, in einer Zeitschrift aus der Reihe Geo zu lesen, dort stand eine Abhandlung über den Urknall. Haben wir noch nicht so sehr gehört damals in der Schule, es kam erst auf. Und der Artikel begann nach der Überschrift Der Urknall so: Mit dem Urknall begann Raum und Zeit. Ich war wie elektrisiert, denn das heißt ja nichts anderes, dass es tatsächlich so ist, wie wir es in dem Schöpfungsbericht gehört haben, dass das Jahrtausende später die Naturwissenschaft genauso entdeckt hat, was die Bibel mit ihren Anfängen in der Schöpfung bereits beschreibt. Ich überlasse jetzt Ihnen, ob Sie, wie Sie den Urknall und die Schöpfung in Beziehung setzen. Diese Antwort müssen Sie selbst finden. Ich fand aber diesbezüglich noch einige Implikationen zu diesem Thema, die von meinem Freund Herrn Eberhard Tiefensee, er ist Professor für Philosophie in Erfurt, noch in einer folgenden Erklärung beschrieben hat, nämlich aus dem Wortlaut des hebräischen Wortes aus der Bibel heraus. Der Schöpfungsbericht in der Genesis fängt im hebräischen Wortlaut so an: Bereshit bara Elohim. Ich weiß nicht, ob ich das richtig betone. Das heißt, im Anfang schuf Gott. Bereshit, im Anfang, so sagen es jüdische Mystiker, fängt bewusst mit dem zweiten Buchstaben Bet des Alphabetes an. Dem geht im hebräischen Alphabet das Aleph voraus, das ein Hauchlaut ist, unserem H ähnlich. Der Anfang also bleibt sozusagen unaussagbar gehaucht. Schon in der Lautgestaltung bleibt der Anfang verborgen. Und das Wort Bara, erschuf, das ist ein Spezialwort. Es ist ein anderes Schaffen oder schöpferisch sein gemeint, als wir es im Deutschen verstehen. Es wird in der Bibel auch an anderen Zusammenhängen sehr ausschließlich für göttliches Handeln reserviert. Es meint nicht das Schaffen im Sinne von etwas umgestalten, was schon da ist, nämlich Materie oder Material. Es meint das Schaffen aus dem Nichts. Gott schuf alles aus Nichts. Creatio ex nihilo. Und hier treffen sich Naturwissenschaft und Glaube wieder. Denn genauso wird die Frage auch heute von der Wissenschaft beantwortet. Was war vor dem Urknall? Nichts. Jetzt fragt man sich natürlich, wo kommt es dennoch her? Und die Antworten werden gesucht. Und es gibt eine sehr plastische Antwort von Stephen Hawking, der einer der berühmtesten Physiker unserer Tage ist. Das muss man sich so vorstellen wie eine Ebene. Da ist auch erstmal nichts. Und wenn sich einer ein Loch buddelt, dann habe ich zu dem Loch einen Berg. Und ich habe nicht mehr nichts, denn Loch und Berg sind ja nun da. Und das sind die grundsätzlichen Antipoden in der Natur. Das Plus und das Minus. Das Negative und das Positive. Ladung in der Naturwissenschaft. So einfach kann man Physik auch erklären. Ich will aber abschließend zum ersten Teil den evangelischen Christen und Wissenschaftler Max Planck noch einmal zitieren. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang. Für den Wissenschaftler steht er am Ende aller Überlegungen. Besser kann man Aussöhnung von Naturwissenschaft und Glaube nichts sagen. Max Planck blieb gläubig, obwohl er in seinem privaten Umfeld schlimme Schicksalsschläge hinnehmen musste. Plancks Frau starb bereits im Alter von 48 Jahren und im Ersten Weltkrieg fiel sein erster Sohn. Auch seine zwei Zwillinge starben vor ihm. Und sein vierter Sohn Erwin wurde von den Nationalsozialisten ermordet, weil er bei dem 20. April bei dem Attentat auf Hitler beteiligt war. In einem Brief, den Planck 1945 an den Theologen Alfred Bertholdt schrieb, antwortete er auf dessen Brief: Ich konnte all das nur ertragen, weil ich einen Glauben an den Allmächtigen und Allgütigen sowie den Glauben an eine andere Welt habe. Er war davon überzeugt, die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, die Religion aber braucht der Mensch zum Handeln. So viel zu meinem ersten Teil, der war ziemlich lang. Ich komme nun zu den beiden kürzeren, zweiten und dritten Teil. Der zweite Teil, ich zitiere Kapitel 1, Vers 20. Nun sprach Gott, es sollen die Wasser wimmeln vom Gewimmel lebendiger Wesen und Vögel sollen über die Erde am Firmament des Himmels hinfliegen. Und es geschah so. Gott hat eine wunderbare, einzigartige Natur geschaffen. Die Biologen sagen uns einmal mehr, wie alles aufeinander abgestimmt ist. Alles hat seinen Platz. Und wir lernen immer mehr, wie alle Bereiche der Natur ineinander greifen. Nichts ist nutzlos und jedes kleinste Detail, jeder Käfer, jeder Vogel und jedes Kraut und jeder Baum, alles gehört in einem sinnvollen Kreislauf der Natur. Meistens, wenn wir Menschen an irgendeiner Stelle in diese Kreisläufe eingreifen, gerät irgendetwas aus dem Gleichgewicht mit mehr oder weniger dramatischen Folgen. Und an vielen Stellen spüren wir bereits, wie zerbrechlich die Natur und wie zerbrechlich das Gleichgewicht der Natur ist. Wir hören gelegentlich den Vorwurf, die Bibel habe doch Schuld. Sie habe unser negatives Verhalten zur Natur über viele Jahrhunderte geprägt. Wie wir heute ja auch gehört haben, steht doch in Genesis 1, Vers 28, Gott segnete sie, also den Menschen, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde und macht sie euch untertan. Herrschet über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf Erden regt. Leider klingt dieser Text tatsächlich wie ein Herrschaftsauftrag. Der Mensch herausgehoben als Krone der Schöpfung ist nach diesem Text nicht nur befugt, sondern aufgefordert, aktiv in die Schöpfung einzugreifen. Zur genauen Interpretation dieser Bibelstelle helfen hier auch wieder Auslegungen aus dem hebräischen Text. Das Wort herrschen steht im Hebräischen nicht für das Beherrschen und das Unterjochen oder das Untertanmachen. Im Hebräischen wird das Wort herrschen im Sinne des Hütens gebraucht. Und hier ist das Behüten der Schöpfung gemeint. So wie Hirten ihre Schafe hüten und behüten, so soll der Mensch die Natur zu einem Haus des Lebens für alle machen. Als Hirte der Welt ist der Mensch erst wirklich Abbild Gottes. Muss der Mensch nun, ich frage mal etwas salopp, nun Vegetarier werden, weil er Tiere nicht töten darf? Nein, er darf die Schöpfung für sein Leben gebrauchen, wie wir es in der Genesis erfahren haben. Der Mensch soll sich aber bewusst sein, dass alles, was er von den Tieren empfängt, eine Gabe von Gott ist. Es geht um Demut und Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer. Die Natur hat von Gott her ein verbrieftes Recht auf Dasein und Leben, auch auf eine eigene Würde. Das sagte Papst Benedikt XVI. In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag. Und es ist das erste Mal, dass nicht nur dem Menschen, sondern der Natur eine eigene Würde zugeschrieben wird, der Erde, seiner Natur und seiner Schöpfung. Und die Schlussfolgerungen aus diesem Denkansatz sind, wenn dem Menschen, wie in Artikel 1 unseres Grundgesetzes, eine Würde zugesprochen wird, aus der sich alle Menschenrechte unseres Rechtsstaates ableiten lassen, dann wäre ein Zusatz im Grundgesetz zur Würde der Natur und unserer Umwelt ein vielleicht gangbarer Weg, die Natur auch rechtlich besser zu schützen. Ich finde diesen Gedanken jedenfalls sehr gut. Tiere sind im Übrigen keine Sachen oder Gegenstände, wie es in manchem Rechtsverständnis noch zu sein scheint. Tiere haben auch nur dieses eine Leben, wie wir Menschen. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Die Natur hat eigene Würde und der Natur eine eigene Würde zuzusprechen, ich finde das einen wunderbaren Gedanken. Ich komme nun zum dritten Teil, den ich als Abspann deklariert habe. Das ist der Kapitel 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott sagte allem, was ist, sein Recht auf Leben zu. Und das ist der Sinn des Schöpfungsberichtes. Und für mich ist das ein zentraler Auftrag an die Menschen. In dem Referat von Papst Benedikt hört man weiter: Nicht allein der Mensch steht im Liebeswillen Gottes, die gesamte Schöpfung, die Tiere, die Pflanzen, auch Sonne, Mond und Sterne und das reine Wasser. Sie sind zusammen mit dem Menschen Mitgeschöpfe in dieser Welt. Auch sie sind von Gott gewollt. Ihr Dasein soll uns im Miteinander entfalten. Und es gehört zum christlichen Menschsein, sich dessen bewusst zu sein, dass wir nicht über der Schöpfung stehen, sondern zusammen mit der Schöpfung und in der Schöpfung vor Gott stehen. Dieser Gedanke der Gleichberechtigung von allem in Natur und der Welt zieht sich durch den ganzen Schöpfungsbericht. Das gilt im Verhältnis von Mensch und Natur. Und jetzt sage ich es auch mal so, das gilt explizit auch im Verhältnis von Mann und Frau. Denn sie werden im Schöpfungsbericht gleichwertig nebeneinander erwähnt. Gott ist die Krone und unser Ziel in der Schöpfung, nicht und niemals der Mensch. Und so möchte ich meine Ausführungen schließen mit einem Zitat von Max Planck. Es sei geradezu die Aufgabe des Menschen, die Schöpfung und ihre Schönheit zu erkennen und Gott dafür zu feiern, zu verehren und zu bewundern. Und ich ergänze und zu danken. Vielen Dank.